Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Neue Wir, dein Beziehungspodcast. Eigentlich mit Tanja und Chris Roos, aber heute nur mit mir. Eine Single-Folge. Es wird nicht zur Tradition. Letztes Mal hat Tanja übers Fasten gesprochen. Heute möchte ich über meinen Werdegang sprechen. Unter bestimmten Gesichtspunkten, weil das für viele offensichtlich von Interesse zu sein scheint. Und möchte euch mal ein bisschen mitnehmen, was so meine Lebensentscheidungen der letzten Jahre waren, warum ich die getroffen habe, welche Ängste damit verbunden waren. Und ich werde das alles auch versuchen, so zu abstrahieren, dass das für dich relevant ist, dass du es auf dich übertragen kannst und vielleicht was mitnimmst, das dich auf dem Weg zur Erfüllung deines Lebenstraumes wiederum näher bringt. Und da sind wir noch bei einem anderen Thema in eigener Sache. Am 5. November startet meine neue Mastermind-Gruppe. Und die hat genau das Ziel, von dem ich gerade gesprochen habe. Wir sind eine sehr kleine Gruppe von 12, 14, maximal 15 Personen und arbeiten in dieser Gruppe 4 Monate lang zusammen. Und das Ziel ist es, dich in diesen 4 Monaten durch unser Coaching so zu begleiten, dass du das Ziel, was du dir am Anfang setzt, erreichst. Und zwar coachen wir dich so, wie du das hier auch aus dem Podcast von uns schon erahnst, aber auch natürlich einfach challengen wir dich und diese Power, die in der Gruppe entsteht, durch die ist immer sehr, sehr viel möglich, ist unsere Erfahrung. Und ich liebe Gruppenformate und dieses Gruppenformat, auf das freue ich mich besonders, weil es eine sehr persönliche, powervolle Gruppe wird. Das heißt, wenn du einen Lebenstraum hast, den du dir gerne erfüllen möchtest und findest, jetzt ist die Zeit, da einen großen Schritt voranzukommen, sowohl kognitiv wie auch emotional, aber auch und vor allem auf der Sachebene, also das an Ergebnissen in deinem Leben, dann schreib mir gerne entweder auf Instagram oder per Mail an chris@das-neue-wir.com. Und ich schicke dir ein paar Fragen zu und auf der Basis deiner Antworten stellen wir diese Gruppe zusammen. Das heißt, das Ziel ist wirklich, dass diese Gruppe zusammenpasst. Und mit zusammenpasst meine ich nicht, du musst ein Single sein, du musst in Partnerschaft sein, du musst irgendwie ein gewisses Alter haben, sondern da geht es letztlich um andere Werte, um Absichten. Das heißt, es ist ganz egal, was deine Lebensumstände sind. Hauptsache, du hast was Großes vor. Genau, wenn dich das interessiert, schreib mir gerne. Und heute die Folge wird auch so ein bisschen angelehnt sein an das. Was ist deine berufliche Erfüllung? Also ich habe meine lange, lange nicht gekannt und musste sie rausfinden. Wie war dieser Weg für mich? Was hatte das auch alles mit Beziehungen zu tun? Und wir sind Beziehungscoaches, weil ich finde, dass am Ende alles immer auf Beziehungen rausläuft. Und trotzdem haben wir natürlich auch viele Klienten, die mit beruflichen Fragen kommen und das finde ich auch total spannend. Und ich finde allerdings, dass sozusagen auch diese beruflichen Fragen am Ende immer auf Beziehungsfragen zurückgehen. Ja? Und deshalb ist die Folge heute auch einfach spannend, weil ich das unter diesem Aspekt auch einfach gerne beschreiben möchte. Okay, dann lasst uns starten. Ich bin jetzt 40 Jahre alt und bin 1984 geboren entsprechend. Und meine Eltern haben beide studiert, haben beide promoviert. Das heißt, das ist so der privilegierte Status, aus dem ich komme. Das heißt, es war irgendwie immer klar, ich werde studieren und sehr wahrscheinlich werde ich auch promovieren. Und ich weiß noch, ich hatte mal so den Gedanken, ich möchte Koch werden. Ich habe da letztens witzigerweise mit dem Sohn einer engen Freundin drüber gesprochen, der ist 17, möchte unbedingt Koch werden, geht jetzt nach Paris in ein Restaurant, um da das Kochen zu lernen. Und das habe ich nochmal daran erinnert, dass das mal, muss ich irgendwie so 14, 15 gewesen sein, wollte ich unbedingt Koch werden. Und ich weiß noch mal, meine Mama hat dann gesagt, ja, dann studier doch Lebensmittelchemie, wenn dich Lebensmittel und Kochen interessiert. Also ich nehme das gar nicht übel, und weil ich hatte auch gar nicht das Commitment, wenn ich mich jetzt mit dem jungen Mann vergleiche, mit dem ich gesprochen habe, der um jeden Preis kochen und will und Koch werden will. So war es bei mir nicht. Ich hatte da immer schon eine Frage. Und ich glaube, dass dieses Zweifeln bei mir über was meine Berufung ist, natürlich muss man sich erst kennenlernen, muss rausfinden, wer man ist. Bei mir hat es allerdings auch ganz lange, war meine Absicht nicht, einen Beruf zu finden, der mir maximal viel Freude bereitet und dem ich besonders gut bin, sondern mein Ziel war, um es direkt zu sagen, die Anerkennung meines Vaters. Mein Vater hat Werkzeugmacher gelernt, ist in Ostdeutschland aufgewachsen, hatte eine nicht ganz leichte Kindheit, hat dann eine Ausbildung zum Werkzeugmacher in Westdeutschland gemacht, sehr, sehr früh nach Westdeutschland gekommen, hat später dann auf dem zweiten Bildungsweg sein Abi gemacht, hat dann noch Maschinenbau studiert und dann promoviert. Und das war immer so sein größter Erfolg, dass er das geschafft hat. Und ohne da jetzt zu tief ins Detail zu gehen, wenn man nicht klar weiß, was seine Passion ist, und es gibt immer ein Wozu, also wozu weiß, will man das nicht wissen, ist es natürlich einfach leicht, den Pfad der Eltern zu gehen. Also habe ich Maschinenbau studiert, habe in Maschinenbau promoviert und auch in einer ähnlichen Fachrichtung, nämlich Fertigungs- und Produktionstechnik. Also mein Vater hat damals ein Produktionsverfahren erfunden, das Schälwälzfräsen wird heute, glaube ich, noch eingesetzt. Und so habe ich ein Produktionsverfahren entwickelt, das Remote-Laserstrahlschweißen an Stirnkehlnähten. Ich möchte jetzt nicht mit den Details langweilen, aber warum ich das erzähle ist, ich glaube, meine Hauptabsicht, warum ich das Studium Maschinenbau gewählt habe, war damals unterbewusst, nicht bewusst, Anerkennung meines Vaters zu bekommen, diese Worte zu hören, ich bin stolz auf dich, Nähe und Verbundenheit damit zu haben und auch es richtig zu machen. Also ich bin irgendwie damit aufgewachsen, so mit dem Glaubenssatz auch, dass es der Weg sehr zu Erfolg führt. Also mein späteres Ziel war dann irgendwie Unternehmensberater zu sein, weil das auch mein Vater gemacht hat. Und das war für mich irgendwie der Weg, der zu finanziellem Erfolg und Status und Einkommen führt. Und ihr kennt mich ja schon ein bisschen länger und ein Thema, was mich ja lange begleitet hat, eine Identität, die mich begleitet hatte, war dieses Thema nicht gut genug sein. Und wenn du deine Entscheidung auf Basis dieses negativen Glaubenssatzes, den jeder ja mit uns sich irgendwie auf der einen oder anderen Weise mit sich rumträgt, wenn du deine Entscheidung nach dieser Identität richtest, dann musst du dir natürlich einen Beruf suchen, in dem du irgendwie beweisen kannst, du bist gut genug. Und für mich hieß das vielleicht auch, einen Beruf zu wählen, der gar nicht optimal zu meinen Fähigkeiten passt, weil es dann auch einfach viel zu einfach wäre. Das heißt natürlich, der Beweis ist mehr wert, wenn es anstrengend ist. Und ich erinnere mich an dieses Maschinenbaustudium. Wir haben dann immer in den Semesterferien, wurden immer die Klausuren geschrieben. Und ich war gut da drin, aber rückblickend kann ich sagen, es war nie meine größte Stärke. Und kann trotzdem heute sagen, ich habe das total gerne studiert, also zu wissen, wie die Welt zusammenhängt, also um mit Goethes Worten zu sprechen, das fand ich spannend. Also wie man die Welt mit Formeln begreiflich machen kann, wie so eine Tür quietscht und wie man das Quietschen berechnen kann, wie mit welcher Geschwindigkeit sich das Universum ausdehnt, beziehungsweise die Beschleunigung, mit der sich das Universum ausdehnt. Sowas haben wir berechnet und das fand ich total spannend. Und auch eine Doktorarbeit zu machen, fand ich spannend, weil man einer Sache viele Jahre auf den Grund geht, wirklich forscht und versucht, sich in einem, oder nicht nur versucht, sondern ist in einem Themengebiet absoluter Spezialist. Man kann sich nicht tiefer in diese Materie einarbeiten. Ich habe ja 7 Jahre lang in einem Fachbereich geforscht, war ja in Schweden, in Japan. Und bin dann ja bei BMW gewesen, in die Anstellung gegangen, nach meinem Studium und bin diesen Lebenspfad einfach weitergegangen. Ich habe das nicht groß in Frage gestellt, sondern die Glaubenssätze, diese Entscheidung haben mich gelebt. Ich habe mein Leben nicht aktiv gestaltet, sondern irgendwie hat sich eins zum anderen ergeben. Vielleicht kennst du das, dass man so diesem Pfad irgendwie folgt und das man zwar Entscheidungen trifft, aber diese Entscheidungen fallen wie Dominosteine. Und ein paar Jahre später wunderst du dich dann, wo du bist, aber irgendwie war es klar, das heißt, es ist sehr vorausschaubar. Und Mit Tanja und mit dem Coaching kamen dann einfach auch ganz viele neue Perspektiven in mein Leben. Und mit Kind Nummer 1 konnten wir dieses System dann auch so weiterfahren. Ich war weiter in der Konzernanstellung. Am Anfang war es noch was wahnsinnig anstrengend und stressig. Also dieser Glaubenssatz, nicht gut genug sein, der hatte mich sehr, auch bei der Arbeit. Ich habe mir ein sehr herausforderndes Projekt rausgesucht, an das keiner so recht glauben wollte, außer meinem damaligen Chef und Mentor. Am Ende hat es geklappt, aber unter sehr, sehr großem Kraftaufwand. Und vielleicht kennst du das auch. Also diese Glaubenssätze begleiten dich in deiner Arbeit ja auch. Also ich weiß noch, wenn du beweisen willst, gut genug zu sein, dann ist es auch von Vorteil, dir kein Team aufzubauen, sondern alles alleine zu machen, damit, wenn es dann klappt, die Lorbeeren auch auf dich alleine zurückfallen. Und ich weiß noch, als ich dann mit Coaching angefangen habe und diese Zusammenhänge verstanden habe, da habe ich dann erst angefangen, ein Team aufzubauen. Und vorher gab es gar keinen, weil ich war ja also auch inhaltlich, es gab niemanden, der sich mit der Materie auskannte. Also war ich der Einzige. Das heißt, ich musste die Leute aktiv auch ausbilden und denen zeigen, wie das funktioniert. Und das kam dann Stück für Stück, umso mehr ich mich auch mit diesen Glaubenssatzthemen beschäftigt habe. Und das kennst du vielleicht auch, also diese Glaubenssätze begegnen dir einfach nicht nur in deiner Partnerschaft, sondern sie begegnen dir natürlich auch in deinem Beruf. Sie stressen dich, sie triggern dich vielleicht nicht so sehr, wie sich eine Partnerschaft triggert, aber natürlich belasten sie dich auch in anderen Situationen außerhalb der Partnerschaft. Genau, mit Kind Nummer 1 konnten wir das Ganze so weiterführen. Tanja hat parallel Nektar und Puls gemacht, also ihre Firma, gemeinsam mit einer Freundin. Und ich habe bei Kind Nummer 1 6 Monate Elternzeit genommen. Davon, glaube ich, waren 2 oder 3 Monate in Vollzeit und die anderen Monate waren in Teilzeit gerechnet. Das heißt, ich hatte dann nur 20 Wochenstunden Arbeitszeit, was den Stress dann tatsächlich erhöht hat für mich, weil es dann aber ein anderer Stress geworden ist. Das heißt, vorher konnte ich eigentlich so viel arbeiten, wie ich will, um meine Ergebnisse zu erzielen. Und durch die Elternzeit war ich vor die Aufgabe gesteckt, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das heißt, was kann ich jetzt tun? Das hat so ein bisschen den Stock in meine Speichen gesteckt, denn ich konnte ja nicht mehr so viel arbeiten, wie ich will, für diesen Beweis nicht gut genug zu sein. Das heißt, ich musste irgendwie aus diesem System aussteigen. Und am Anfang hat mich das innerlich total zerrissen. Denn natürlich, für Tanja war klar, ich nehme so viel Elternzeit. So viel in Anführungsstrichen. Tanja hat ja trotzdem die meiste Zeit mit Jonathan damals zu Hause verbracht. Bei allen anderen Kindern haben wir es ja anders gemacht. Ich habe ja jahrelang danach Elternzeit genommen. Also beim zweiten Kind auch direkt ein Jahr. Und wir haben uns das alles 50-50 aufgeteilt. Beim ersten Kind hat Tanja noch mehr gemacht. Und das hat mich halt wahnsinnig gestresst, weil ich gemerkt habe, dieses alte System von ich kann so viel arbeiten, wie ich will, funktioniert nicht mehr. Das heißt, in dieser Beweisführung, gut genug zu sein, steckt natürlich wahnsinnig viel Anstrengung drin, wahnsinnig viel Zeitaufwand. Und wenn es dir nur noch um die Sache geht, dann sparst du dir ganz viel Zeit ein. Und auch im Konzern habe ich das so erlebt, dass es ja ganz viel darum geht, wer ist schuld? Also wenn irgendwo ein Problem auftritt, dann ist ganz oft so eine politische Frage, wer ist jetzt schuld an dem Problem? Meetings, dieses Diskutieren, um wer hat Recht. Es geht ja ganz wenig um die Sache. Und mir ist es dann gelungen, quasi weniger zu arbeiten und das gleiche Projekt, was ich vorher gemacht habe, zum Erfolg zu führen, plus parallel noch meine Doktorarbeit zu schreiben. Und das war nur möglich, weil ich alles andere, was mit dem Beweisen müssen zu tun hat, wegfiel. Unter anderem natürlich auch auf der Sachebene zum Beispiel, sich ein Team ranzuholen, mit dem man das gemeinsam macht. Aber auch zum Beispiel nicht mehr der Letzte im Büro sein zu wollen, sodass der Chef oder die Chefs drüber, die Mitarbeiter, also die Kollegen sehen, okay, der hängt sich richtig rein, der ist der Letzte im Büro oder der ist der Erste im Büro oder der macht nur kurze Mittagszeit. All das fiel weg. Und das war die Welt damals. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile hoffentlich geändert hat. Aber es ging, wie lange ist das jetzt her? Gute 10 Jahre. Es ging darum, wer ist sichtbar? So, um Karriere zu machen. Und ich habe mich dann entschieden, dieses Spiel nicht mehr zu spielen. Mein Projekt war erfolgreich. Wir haben Patente angemeldet. Die Produktionstechnik wird heute weltweit eingesetzt. auch von anderen großen Automobilkonzernen, Batteriefertigung, Karosseriebau. So, das heißt, das Projekt war sehr erfolgreich, obwohl keiner dran geglaubt hat am Anfang. Und trotzdem sind sozusagen die Karrierestufen an mir vorbeigegangen. Denn ich habe natürlich nicht nach den Regeln des Konzerns gespielt. Sichtbar sein, Karriere machen erfordert nicht nur gute Ergebnisse zu haben, sondern sich gut zu verkaufen, darzustellen, sichtbar zu sein. All die Dinge, die für das Ergebnis aber gar nicht relevant sind, für das Ergebnis eines erfolgreichen Projektes. Und umso mehr ich aus diesen alten Glaubenssätzen ausgestiegen bin, umso mehr habe ich festgestellt, dass dieses System, in dem ich da arbeite, nicht zu mir passt. Und habe dann irgendwann auch gedacht, wenn ich schon Risiken eingehe und solche Projekte mache, dann möchte ich auch irgendwie davon profitieren. Und als Angestellter war natürlich auch so eine der Hauptmotivationen Sicherheit. Ja, also es war vorhersehbar, ich wusste, was meine Karriere ist, ich wusste, meine Karrierestufen sind, ich wusste, das Einkommen ist sicher, es war ein unbegrenzter Arbeitsvertrag, der war quasi nicht kündbar. Ich glaube, zu der Zeit gab es noch irgendwie 15 oder 15,5 Gehälter, also ich habe auch einfach gut verdient. Es gab flexible Arbeitszeiten, es war schon ein sehr komfortabler und sicherer Job. Und Sicherheit war mir auch deshalb rückblickend wichtig, unterbewusst wichtig, weil ich mir nicht vertraut habe. Also Selbstständigkeit war für mich ein Thema. Ich war damals in Japan ein halbes Jahr für Forschungszwecke. Side Story, ich konnte damals wählen. Also ich habe ein theoretisches Modell entwickelt durch mathematische und physikalische Formeln. Und es gab eine Maschine, mit der man das nachweisen konnte. Also ein Röntgengerät, mit dem man den Laserprozess nachgucken konnte. Und das eine stand in Stuttgart, eine in Japan. Mein Mentor hat mich damals gefragt, wo ich singe. Ich bin nach Japan gegangen. Da war ich sehr viel in Kunstgalerien unterwegs, weil ich festgestellt habe, die Maschinenbauwelt war in Japan sehr konservativ und es war sehr schwer, da Menschen kennenzulernen. Und ich habe mich dann so in die Kreativ- und Kunstszene begeben und dachte dann, wow, eigentlich, warum mache ich nicht einfach eine Kunstgalerie auf? Das war wirklich, weil ich habe sehr, sehr enge Freundschaften in Japan entwickelt, die alle aus der Kunstszene kamen. Und ich hätte mich das zu dem Zeitpunkt einfach niemals getraut. Einfach aus dem Grund Sicherheit und Misstrauen. Also sich zu misstrauen, sodass man so ein Bedürfnis nach Sicherheit hat, dass man diesen Schritt gar nicht geht. Ich glaube, es war auch ein Grund, warum ich Tanja so inspirierend fand, weil Tanja hat sich ja, glaube ich, mit 20 selbstständig gemacht. Sie war ja nie angestellt. Das heißt, sie hatte schon immer so ein unerschütterliches Vertrauen in sich und in das Leben. Und das fand ich total spannend. Das wollte ich auch. Und damals hatte ich es aber nicht. Das heißt, für mich war Sicherheit wichtig und deshalb war eine Festanstellung wichtig. Aber das ist alles. Ich versuche dir das alles klar zu machen. Ich versuche dir mal aufzuzeigen, wie sehr unsere Glaubenssätze, unsere auch beruflichen Entscheidungen bestimmen können. Das kann ich heute rückblickend so sagen. Damals hätte ich das natürlich so nicht formulieren können. Es war einfach Teil des ganzen Coaching-Prozesses. Eines Coaching-Prozesses, den ich auch ja jetzt mit dir machen möchte oder wo ich das Angebot mache, in dieser Mastermind-Gruppe genau diesen Weg zu gehen, diese Erkenntnisse zu haben und die auch umzusetzen in Handlungen, in neue Ziele, die du erreichst. Und das heißt, mit Kind Nummer 2, das war Victor 2015, kam die Frage, wie wollen wir es weitermachen? Und ich hatte das Team aufgebaut und habe mich entschieden, meinen Beruf, meine Festanstellung zu kündigen. Und ich weiß noch, ich habe dann gefragt, okay, wo kündigt man eigentlich? Ich habe natürlich erst mit meinem Chef gesprochen, weil das auch mein Mentor und sehr guter Freund war. Falls du das hörst, lieber Florian, an der Stelle, liebe Grüße. Und ich wusste gar nicht, wo man kündigt. Und ich hatte dann die Personalabteilung, wurde mir dann genannt. Dann rief ich da an und dann habe ich gekündigt. Und dann sagten die mir, ja, aber wieso kündigen Sie denn? Sie haben einen unbefristeten Vertrag. Sind Sie sich denn da ganz sicher? Ich so, ja, ich habe mir das lange überlegt. Also ich hatte mir das tatsächlich die ganze Schwangerschaft, fast ein Jahr natürlich überlegt, ob ich das mache oder wie ich das mache. Und ich so, ja, natürlich. Und ich glaube, sie hatte 7-mal nachgefragt, ob ich mir sicher bin, dass ich diese Anstellung kündigen möchte. Und ich hatte auch schon einen Nachfolger, jemand, der seine Diplomarbeit bei mir geschrieben hatte und Praktikum gemacht hat, der sollte dann meine Anstellung, meine Position übernehmen. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn man solche Entscheidungen trifft, auch beispielsweise einen Job kündigt, dann kann man unterscheiden zwischen weg von und hin zu. Wenn man eine weg von Entscheidung trifft, das heißt, weg von ist immer ein Mangel, so ein Vorwurf, so ein nerviger Job, ich habe da keinen Bock drauf, diese ganzen Regeln, diese ganze Karrieregetue, das ist eine weg von Motivation und die wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn du diese weg von Motivation, wenn du der folgst, dann wirst du in deinem nächsten Buch wahrscheinlich die gleichen Erfahrungen wieder machen. Und deshalb war es für mich wichtig, wirklich auch anzuerkennen, wie viel Sicherheit mir dieser Beruf gegeben hat, wie viel Anerkennung mir dieser Beruf auch gebracht hat. Und ich würde sagen, zu der Zeit war mir die Anerkennung, oder es gab eine Zeit, wo mir die Anerkennung wichtiger war als das Ergebnis. Natürlich hängt die Anerkennung mit dem Ergebnis zusammen, zum Glück, sodass man mit einem guten Ergebnis auch Anerkennung bekommt. Aber du bekommst ja auch Anerkennung in diesem System, wenn du lange im Büro sitzt und sichtbar bist. Ja? Was aber für das Ergebnis an sich gar keinen Unterschied macht. Mein Projekt ist ja nicht erfolgreicher, nur weil ich im Büro länger sichtbar bin und der bin, der irgendwie kürzere Pausen macht. Okay. Das heißt, und das ist das Gleiche in Partnerschaft. Du kannst einen Vorwurf an deinen Partner haben, kannst sagen, okay, ich habe keinen Bock mehr und das ist immer wieder das Gleiche und er ist schuld, deshalb trenne ich mich und du wirst eine ähnliche Erfahrung in der nächsten Partnerschaft auch machen. Erst wenn du deinen Anteil erkennst, kannst du dich abgrenzen, ohne dass es so eine emotionale Eskalation wird. Ohne dass du dem anderen die Schuld gibst, weil du in Frieden bist, du weißt, wozu du diese Erfahrung gemacht hast. Und so war es bei mir bei meiner Festanstellung auch. Ich habe dann gekündigt und bin in Tanjas Unternehmen eingestiegen, Tanjas Selbstständigkeit. Und habe sie da unterstützt, habe in der Zeit dann mehr, also Tanja hat gestillt natürlich und war schwanger und Geburt und alles, also es fordert, hat Tanja ja maximal gefordert und ich habe das Jahr aber Elternzeit genommen, um sie maximal möglich einfach unterstützen zu können, in dieser Rolle Mutter sein, aber vor allem und auch in ihrem Beruf, also dass sie mit ihrem Unternehmen ihre Ziele erreicht, so wie sie es vorher bei mir gemacht hat. Denn ich habe ja auch meine Doktorarbeit abschließen können. Ich weiß noch total genau, ich habe an dem Tag, das ist auch eine schöne Erinnerung, als ich sowohl als ich meine Doktorarbeit verteidigt hatte, das ist ja so einer der letzten Schritte, die mündliche Verteidigung vor den Professoren, da kriegt man dann Fragen gestellt zu seinem Fachgebiet und damit geprüft, wie gut du dich in deiner Materie auskennst. Also es wird nicht nur deine Arbeit und deine Veröffentlichung geprüft, sondern auch dein Wissen. Und auch an meinem letzten Arbeitstag hat Tanja mich dann mit unserem Sohn abgeholt und ich weiß das noch wie heute. Es gab so ein großes Glastor, eine Glasschiebetür, durch die ist man durch. Und ich bin durchgekommen und Tanja stand da unten und vor dem, wie hieß denn das, Forschungs- und Innovations-, FITZ. FITZ München, also Forschungs- und Innovationszentrum München. Und da gab es direkt vom Hauptgebäude gab es so 5 Parkplätze für den Vorstand. Stand da natürlich auch, ne, reserviert für Vorstand. Und Tanja hat mich abgeholt mit Jonathan und hat natürlich auf dem Vorstandsparkplatz geparkt, so ein absolutes No-Go. Und ich habe mich so gefreut. Also sie stand da und hat mir Zimtschnecken mitgebracht und hat mich mit Jonathan von da abgeholt am letzten Arbeitstag. Bewegt mich heute noch, wenn ich dran denke. Ohne Tanja hätte ich diese Entscheidung, weiß nicht ob, oder zumindest viel später getroffen. Vielleicht hätte es einen Burnout bei mir gebraucht, bis ich diese Entscheidung hinterfrage. Zum Glück bin ich mit Tanja auf das Coaching gekommen und konnte mir einfach ganz früh diese Fragen stellen und musste nicht warten, bis mein Körper mir irgendwann sagt, stopp. Ja, das war meine Entscheidung, Tanja zu unterstützen. Und natürlich hat sich dann, und jetzt spule ich ein bisschen vor, hat sich dann für mich die Frage gestellt, was ist denn meine Berufung? Also natürlich habe ich habe dann Tanja viele Jahre in ihrem Business unterstützt, habe mitgemacht, habe fotografiert, geschrieben. Also wir haben ja Reiseführer geschrieben, wir haben Hotels fotografiert für ihre Agentur. Und ich wusste aber trotzdem, dass es nicht meine größte Ausdruck von dem, was ich machen will. Und wusste aber nicht, was es sein soll. Und Tanja hat mich immer wieder gefragt, was willst du denn machen? Ich wusste es nicht. Und vielleicht hätte ich es schon sagen können, aber es war noch nicht an der Zeit. Es war noch nicht an der Zeit, weil es für mich Dinge zu lernen gab. Denn wir hatten sehr, sehr früh mit Coaching begonnen, Tanja und ich. Ich glaube, vier Monate, nachdem wir uns kannten, habe ich mein erstes Coaching-Seminar gemacht und dann haben wir einfach sehr regelmäßig Coachings betrieben. Einfach weil, ihr kennt uns, wir haben viel gestritten in den ersten Jahren. Also wir waren krass verliebt, wir haben uns wahnsinnig geliebt, wir waren uns super nah und immer wieder hatten wir aber auch sehr dramatische Konflikte, die es dann immer wieder aufzulösen gab, damit man wieder zurück konnte in diese Liebe, in diese wunderschöne Beziehung, die wir immer hatten, die aber unterbrochen war von diesen krassen Konflikten. Und ich weiß noch, als ich bei diesem ersten Seminar saß, war ich schon ziemlich geflasht. Ich fand das so geil, was für Fragen man stellen kann, wie man Fragen stellen kann und wie man neue Perspektiven haben kann. Und rückblickend würde ich schon sagen, in dem Moment habe ich schon wahrscheinlich gedacht, wow, geiler Beruf. Ich konnte immer schon gut mit Menschen. Ich hatte auch durch meine Promotion, durch meine Ausbildung, war ich sehr analytisch. Und die Kombination hat ziemlich gut funktioniert, natürlich auch ein Coach zu sein. Und diese vielen Jahre Elternzeit, die ich genommen habe, waren aber auch wichtig, um meine ganze Emotionalität zu trainieren. Denn natürlich kam ich aus diesem Hamsterradsystem und es war für mich eine krasse Krise, nicht mehr in diesem Beweissystem zu bleiben. Denn sobald du mehr dich mit Kindern beschäftigst, bist du in der Bedürfnisbefriedigung, du kümmerst dich um die Bedürfnisse anderer, dein Ego kannst du letztlich an die Garderobe hängen, weil es steht dir nur im Weg. Vorher war mein Ego dasjenige, was alle Entscheidungen bestimmt hat und plötzlich war das Ego das, was einfach allem im Weg stand, was weg musste. Das heißt, ich habe mir über Jahre dieses Ego abtrainiert und das Geschenk, was dadurch entsteht, ist, dass du deine Emotionalität wieder entdeckst, dass du wieder fühlen kannst. Denn natürlich, und das ist auch nicht immer einfach, denn natürlich, wenn du ein schreiendes Kind hast, was dich mit seinen oder ihren Gefühlen konfrontiert, du das trösten musst, du dich darum kümmern musst, das ist anstrengend. Vor allem, wenn du vorher nicht so sehr verbunden warst, vielleicht mit deinen Gefühlen. Aber es trainiert dich, es fordert dich heraus und es war nicht einfach. Also Jonathan vor allem war auch ein Schreikind, der hat sehr in den ersten paar Monaten so viel geschrien. Wir haben das natürlich zusammen bewältigt, aber es hat einen schon sehr konfrontiert damit. Und rückblickend all diese Jahre Elternzeit waren mein bestes Trainingslager, um meine Emotionalität zu trainieren. Ich erinnere mich, wie ich die ersten Male morgens dann zwei Kinder in die Kita gebracht habe, ein Baby umgeschnallt in der Trage, eins im Kinderwagen geschoben und ich hatte Panik und Schweißausbrüche in dieser Kindergartengarderobe, weil irgendwie vielleicht das Baby ist eingeschlafen, dann wolltest du dem anderen die Schuhe ausziehen, während du das Kind in der Trage hast und dann muss man sich ja so nach vorne beugen, dann hast du immer Angst, dass das Baby wach wird. Also ich hatte so einen Stress, ich war so auf 180 und über die Jahre wird man routinierter, man weiß damit umzugehen, man weiß Bedürfnisse zu lesen, man kennt aber auch vor allem seine eigenen Bedürfnisse, denn natürlich, wenn jemand die ganze Zeit was von dir will, geht es natürlich auch darum, okay, wie kannst du deinen eigenen Tank wieder voll machen? Das heißt, du musst lernen, dich abzugrenzen, du musst lernen, deine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, was du eigentlich brauchst, um in deiner Mitte zu sein. Me-Time einfordern, aber auch dich von den Bedürfnissen von deinem Partner, aber von deinen Kindern auch abzugrenzen und sagen, okay, und das kann ich gerade nicht geben, das gebe ich gern, das nicht. Und auch da wieder dieses nicht gut genug führt natürlich auch zu so einem People-Pleasing-Mechanismus. Das heißt, man geht tendenziell über seine eigenen Grenzen, um die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, weil du kannst dir natürlich auch Anerkennung in der Care-Arbeit suchen. Das führt aber dann dazu, dass du dich selber überlastest und dass du dann hinterher einen Vorwurf alle anderen hast, weil die ja deine Grenzen überschritten haben. All das Spiel habe ich also in der Care-Arbeitsrolle auch erlebt, durfte auch aufgelöst werden. Und so bin ich tiefer und tiefer in meine Natur gekommen, in mein Wesen gekommen, habe mich kennengelernt, habe meinen Selbstausdruck gefunden, bis ich irgendwann, wir waren auf Weltreise, wir haben uns das mit dem zweiten Kind während der Elternzeit haben wir auch waren wir 6 Monate auf Weltreise. Nee, stimmt nicht, das war später, da war Victor schon 2. Elternzeit habe ich gemacht. War Victor 2. Und dann haben wir dann gedacht, okay, wir ziehen von München nach Berlin. Und das war unsere Möglichkeit, ein halbes Jahr Weltreise zu machen. Wir haben allen Agenturkunden abgesagt. Das müsste Tanja eigentlich eher erzählen. Also es war natürlich auch wie ein gigantisches Risiko. Für Tanja, ihr Unternehmen, wo sie so viel Energie reingesteckt hat, auch all die Jahre, zu sagen, nee, ich mache jetzt eine Pause. Ich gehe mit meiner Familie auf Weltreise. Ich genieße uns, wir leben Erfüllung. Und es ist nicht mehr die oberste Priorität Erfolg, sondern wir möchten auch Erfolg und Erfüllung leben. Also es war auch ein krasses Risiko damals, diese Weltreise zu machen. Wir sind dann tatsächlich von der Weltreise zurückgekommen und hatten noch für anderthalb Monate Geld, um unsere Lebenshaltungskosten zu decken. Bevor dann zum Glück ein neues Projekt kam, sodass wir wieder finanziert waren. Aber es war ein Risiko, was wir bewusst eingegangen sind. Auch da, dieses Risiko konnten wir nur eingehen, weil wir ein sehr tiefes Vertrauen in unsere Fähigkeiten, in uns, in das Leben hatten. Und wenn du Vorwürfe an dich hast, an andere Menschen, an das Leben hast, dann wird es dazu führen, dass du ein gesteigertes Sicherheitsbedürfnis hast. Und es ist möglich, diese Vorwürfe, diese Enttäuschung aufzulösen, einen neuen Standpunkt dazu einzunehmen, sodass du wieder Vertrauen in dich gewinnst. Und nur durch dieses Vertrauen, würde ich sagen, war es auch möglich, dieses Vertrauen gepaart mit einer gewissen Naivität vielleicht auch, war es möglich, dann diese Weltreise zu machen. Und auf der Weltreise hat Tanja mich dann gefragt, was möchtest du eigentlich beruflich machen? Ich weiß das noch, ich habe das bis heute als Bildschirmhintergrund bei meinem iPhone. Wir lagen in Bali am Strand, oder ich glaube Nusa Lembongan heißt die Insel. Und ich habe gesagt, nee, ich möchte Coach werden. Von allen Sachen, die ich gemacht habe, wir hatten da auch, das weiß ich, kriege zeitlich nicht mehr zusammen, ob wir unsere Ausbildung schon den ersten Teil gemacht hatten. Aber ich wollte Coach werden. Ich wusste, dieses Thema fasziniert mich einfach wahnsinnig. Und ich wusste, ich bin da ziemlich gut drin, weil ich sowohl diese Empathie mitbringe, als auch dieses ganze analytische, rationale Denken, was für diese Methoden innerhalb dieser kognitiven Verhaltenstherapie, die wir schwerpunktmäßig auch gemacht haben, notwendig war. Und dann war das die deklarierte Absicht, okay, ich möchte Coach werden. Und dann hat es allerdings noch etwas gedauert. Ein drittes Kind kam dazu und mit dem dritten Kind haben wir auch einfach mal Familie gelebt. Also zu dem Zeitpunkt hatte ich meine Landkarte so verstanden, dass mich Care-Arbeit nicht mehr gestresst hat, dass mich nicht mehr gestresst hat, dass Tanja auch einfach mehr Geld verdient als ich, dass ich sozusagen eher finanziell abhängig war von Tanja als umgekehrt. Also wir haben es auch umgekehrt gelebt. Also es war auch mal ein Ding für mich übrigens, dass Tanja mehr Geld verdient als ich. Also es hat mein Ego krass getriggert, dass meine Frau mehr Geld verdient als ich. Komplett absurd. Und darin wird mal sichtbar, wie tief diese ganzen patriarchalen Strukturen jeden Einzelnen von uns prägen, beeinflussen. Und all diese Themen durften aufgelöst werden. Und wir haben ja dann, dann haben wir einfach ein paar Jahre dieses System so gelebt, uns als Familie genossen, gereist, gearbeitet, viel als Familie gearbeitet, also wir sind viel, hatten wir die Kinder dabei, einfach um maximal viel Zeit gemeinsam zu verbringen, was auch ganz viel Heilung gebracht hat. Ich konnte dadurch der Vater sein für meine Kinder, den ich mir immer gewünscht habe, und Tanja konnte aus dem ganzen Schmerz, den sie auch erlebt hat, einfach mal in das Genießen, in die Heilung, in die Liebe, in die Gemeinsamkeit gehen. Und das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für uns, um Frieden zu finden, um zu heilen. Heilen ist immer so ein schwieriges Wort. Aber du weißt, was ich meine. Und dann war die Frage, wollen wir eigentlich ein viertes Kind? Ich hatte ein Nein, Tanja hatte ein Ja, aber ich war ein bisschen unsicher. Und was ist dann die beste Strategie, ist einfach mal drauf ankommen lassen. Und dann waren wir uns unsicher, Tanja hatte ein paar Tage später ihre Tage. Und dann hat sie den Schwangerschaftstest gemacht und der war negativ und ich wusste, okay, krass, ich bin da, war dann traurig und enttäuscht, dass sie nicht schwanger ist. Also wusste ich, okay, offensichtlich will ich ein viertes Kind. Und ich wusste aber auch, ich möchte auf gar keinen Fall einen Vorwurf an mein viertes Kind haben, dass ich mich beruflich irgendwie nicht selbst verwirklicht habe. Und ich wusste, in Tanjas Unternehmen zu arbeiten, war für unsere Familie toll, aber es war nicht mein höchster Ausdruck von beruflicher Erfüllung. Und bis dahin war das alles so extrem wichtig für uns, auch für das Thema Gleichberechtigung. Also, dass Tanja in ihrer finanziellen Unabhängigkeit sein kann, ihr Unternehmen aufbauen kann, dass sie in ihre Power kommt und bleibt, auch als stillende Dreifachmama, die sie war. Das hat Nachteile, aber es hat den großen Vorteil, dass wir als Paar ganz viel Verständnis füreinander hatten, einander nahe sein konnten, flexibel unsere Zeiten einplanen konnten, weil wir beide selbstständig im gleichen Unternehmen waren, aber es hatte natürlich auch ein großes finanzielles Risiko. Genau. Und mit Kind Nummer 4 habe ich dann gesagt, ich möchte auf keinen Fall diesen Vorwurf haben, dass ich irgendwas beruflich nicht ausgelebt habe. Und dann weiß ich noch, habe ich gesagt, okay, dann jetzt. Also Tanja hatte diesen positiven Schwangerschaftstest und ich wusste, okay, now's the time. Und ich habe meinen ersten Instagram-Post gemacht. Und hat sich super weird angefühlt, mit 0 Followern sich da hinzusetzen und sagen, okay, ich bin Beziehungscoach, meldet euch gern, wenn ich euch helfen kann. Und unsere Ausbildung ging ja, die tatsächliche Ausbildung 2 Jahre, insgesamt ging der Prozess, glaube ich, 5 Jahre, die wir uns mit sehr, sehr intensiv mit persönlicher Weiterentwicklung mit uns auseinandergesetzt haben, sehr viele Seminare gemacht haben. Unsere Ausbildung haben wir bei Stefan und Maria Krämer gemacht, die möchte ich hier auch an der Stelle gerne noch nennen. Beide mittlerweile im Ruhestand, aber es war eine großartige Ausbildung. Und sie ist Psychologin, hat bei Albert Ellis in New York gelernt. Albert Ellis war der Begründer der zweiten Welle der kognitiven Verhaltenstherapie. Mittlerweile sind wir einen Schritt weiter in der dritten Welle der kognitiven Verhaltenstherapie, wo es auch ganz viel ums Thema Achtsamkeit geht und dem Thema Zustimmung. Und es war ein totales Privileg, bei ihr diese Ausbildung machen zu können, weil sie einfach sehr viele Methoden aus der Psychologie in ein Coaching-Konzept gegossen hat. Das heißt, einfach sehr viele Methoden, die wir anwenden, kommen entweder aus der kognitiven Verhaltenstherapie oder aus der emotionsfokussierten Therapie. Und die Ausbildung war toll und wir haben sie dann erstmal nicht benutzt als Hauptberuf. Also wir haben nebenbei immer gecoacht, also für im beruflichen Kontext oder mal für Bekannte im Freundeskontext auf Beziehungsebene, aber nie hauptberuflich. Und mit dem 4. Kind war für mich dann der Punkt, okay, now's the time. Und ich war wahnsinnig aufgeregt. Mein erster Follower war mein Schwager, der liebe Andi. Mein zweiter Follower war meine Mama. Und es war halt komplett absurd. Also mit 0 Followern anfangen, für jemanden, der früher mal die Identität hatte, ich bin nicht gut genug, das hätte ich mich früher, glaube ich, hätte es nicht gemacht. Also weil du dich ja so mit diesem Glaubenssatz konfrontierst, aber all diese Arbeit aus diesen ganzen Jahren hat es möglich gemacht, dass man ohne Ego für die Sache gehen konnte. Also mein Ziel war einfach, meine Eltern sich scheiden lassen, und das ist natürlich, wenn ich meine Biografie angucke, eine krass starke Motivation, dass ich sage, okay, ich möchte, dass Paare nicht so streiten wie meine Eltern, ich möchte nicht, dass sie sich so trennen wie meine Eltern, ich möchte es anders, ich möchte es Menschen ermöglichen, anders Beziehungen zu leben. Ja, also habe ich mich da hingesetzt, mein erstes Video aufgenommen und dann ging das los, haben sich gleich Leute gemeldet. Meine erste Klientin, die liebe Linda, mit der bin ich bis heute sehr gut in Kontakt, die mir immer sehr liebe Sachen noch schickt, auch einfach, was dadurch damals bei ihr entstanden ist. Und die Rückmeldungen von meinen Klienten waren einfach vom ersten Gespräch an krass überwältigend positiv. Es hat sich dann sehr schnell rumgesprochen, sodass wir heute eine viel, viel, viel zu lange Warteliste leider haben. Aber eben einfach wahnsinnig viele Menschen mit diesem ganzen Wissen erreichen können. Und diese ganze Reise, da waren so viele Entscheidungen drin, um den Kreis so ein bisschen zu schließen für die heutige Folge, da waren so viele Entscheidungen drin, die eben nicht wie Dominosteine waren. Das heißt, man hat einfach die nächste Entscheidung getroffen auf Basis der alten Entscheidung, sondern man hat Entscheidungen getroffen, die ja in einer Weggabelung in eine neue Richtung lenken. Also kannst du den gleichen Weg weitergehen, das ist fair enough, den kennst du ja auch schon. Und da ist auch nichts Negatives dran. Und mir hat es aber immer Spaß gemacht, neue Entscheidungen zu treffen. Und um diese neuen Entscheidungen zu treffen und den Weg dann noch lang zu gehen, gilt es aber natürlich jedes Mal an Vertrauen in dich dazu zu gewinnen, weil natürlich einen neuen Weg zu gehen erfordert ein Risiko. Und es ist ja nicht nur die Entscheidung zu treffen, es geht ja nicht nur darum, eine Entscheidung zu treffen, irgendwie in eine neue Richtung zu gehen, einen Job zu kündigen oder zu sagen, ich möchte jetzt mehr Nähe in Partnerschaft erschaffen, als wir an der Kreuzung stehen, zu sagen, ich möchte jetzt in eine neue Richtung gehen, sondern dann fängst du an, den ersten Schritt zu gehen, den zweiten Schritt zu gehen, den dritten Schritt zu gehen. Und wenn ich das Bild nehme, du gehst in die neue Richtung und du bist dir erstmal, dann siehst du neue Dinge, neue Landschaft und sagst, okay, ich kenne das ja alles nicht, sieht irgendwie anders aus. Und du hast ja immer noch die Möglichkeit, zurückzugehen. Du hast ja immer noch die Möglichkeit, zurück auf den alten Weg zu gehen, sagen ein Stück wieder den gleichen Weg zurückzugehen und dann wieder zurück auf alt zu gehen. Das heißt, dein Commitment für den neuen Weg wird ja auch immer wieder getestet. Und je mehr Vorarbeit man vorher geleistet hat, hinsichtlich Glaubenssätze, hinsichtlich Vorwürfe, hinsichtlich weg von hinzu Motivation, hinsichtlich Absicht, Beitrag, Werte, umso leichter geht es dann, diesen neuen Weg zu gehen. Und das ist das, was wir jetzt ja auch in dieser Mastermind-Gruppe machen wollen, dass du all diese neue Entscheidung triffst, aber auf Basis von funktionalen Glaubenssätzen, Wertesystemen, Zielen, sodass du diesen Weg auch einfach dann mit Freude gehen kannst, ohne die ganze Zeit in Angst und Unsicherheit zu sein, weil das bringt dich auch nicht weiter, wenn du dann ein stressiges Leben hast, weil du einen neuen Weg eingeschlagen hast. Ja. Und here I am, Beziehungscoach. Und ich vermisse meinen alten Beruf überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, ich habe das, was mir in meinem alten Beruf besonders viel Spaß gemacht hat, das lebe ich jetzt in viel intensiverer Art und Weise. Denn das, was ich damals gemacht habe, war ein Modell bauen. Ein Modell mit Formeln, um einen Prozess, nämlich das Laserstrahlschweißen, zu beschreiben. Und darauf aufbauend eine neue Technologie zu erfinden. Eine Maschine zu erfinden, die diesen Prozess dann umsetzt. Und mit Menschen ist es eigentlich ganz ähnlich. Menschen basieren natürlich nicht auf Formeln, aber Menschen basieren auf Basis von Glaubenssätzen, von emotionalen Mustern. Und das ist quasi für mich das Gleiche. Ich gucke mir ein System an, egal ob das ein physikalisches System ist oder ein System Mensch, und möchte das einfach verstehen. Und bei Menschen kommen natürlich Emotionen hinzu im Vergleich zu Glaubenssätzen. Und das Kognitive ist ja noch sehr analytisch verständlich. Und auch Emotionen lassen sich ja sehr analytisch verstehen. Und deshalb diesen Dingen so auf den Grund gehen, egal ob das die Physik ist oder das Menschliche, das Emotionale, bleibt für mich das Gleiche. Und was es dazu gewonnen hat, ist natürlich das Menschliche. Also natürlich einfach mit Menschen zu arbeiten, ist für mich das schönste Geschenk, eure Geschichten zu hören. Und jede Geschichte ist absolut einzigartig. Und jedes Mal, wenn ich in einem Gespräch sitze, bin ich überrascht darüber, was wir Menschen denken, wie komplex wir fühlen, was so Zusammenhänge sind, die uns leben. Und ganz oft, wer mit mir schon Gespräche hat, weiß das, dass ich so begeistert darüber bin, wie so Denk- und Fühlzusammenhänge sind. Und dann sage ich so, ach, jetzt verstehe ich's. So denkst du oder so fühlst du. Wow. Also es ist für mich wie so ein kleines Wunder, wie wir Menschen eigentlich innerlich funktionieren. Es ist eine wunderschöne Aufgabe, die Impulse zu geben, dass du an deiner Maschine sozusagen Änderungen vornehmen kannst, sodass du neue Erfahrungen machen kannst. Deshalb vermisse ich meinen alten Beruf nicht, auch wenn ich noch mit meinen alten Kollegen in Kontakt bin und ab und zu schreiben wir uns. Mein Chef hat mir letztens geschrieben, er ist ein alter Rennradler, und ich habe ihm geschrieben, ich bin jetzt auf Mallorca, er soll sich melden, wenn er hier ist zum Rennradfahren. Er hat mir geschrieben, wann immer ich wieder in die Maschinenbauwelt zurückkehren will, ich soll mich melden, er wird mich einstellen. Habe ich gelacht. Was mir abschließend noch wichtig ist zu sagen, ist, dass auf diesem ganzen Weg Tanja ganz sicher mein bester Coach und meine beste Coachin war. Denn all diese Glaubenssätze, die mir für meine berufliche Erfüllung im Weg standen und für meinen beruflichen Erfolg im Weg standen, hat mir natürlich meine Arbeit wiedergespiegelt. Aber mit der Arbeit kann man nur sehr indirekt sprechen, sondern die präsentiert dir nur die Ergebnisse. Und Tanja war immer einfach mein bester Spiegel, meine beste Coachin, mein größtes Vorbild, auch einfach was berufliche Erfüllung angeht. Also sie wusste ja auch einfach schon ganz früh, was ihre größte Passion ist. Hat sich so früh selbstständig gemacht, weil sie dieses Vertrauen in sich hatte, weil sie wusste, das Leben ist endlich und sie hat nur diese eine Möglichkeit, das jetzt zu leben. Und das fand ich so inspirierend. Und ganz oft, ich habe es jetzt gerade wieder in Coaching-Gesprächen erlebt, ist das, was wir unseren Partner am inspirierendsten fanden und das, was wir auch gern für uns lernen möchten, also suchst dir einen Partner, wo du etwas abgucken kannst, was du für dich integrieren willst, das ist auch oft das, was dich irgendwann abstößt, zur Distanz führt, was dich ärgert, was ein Vorwurf war, vielleicht auch was der Trennungsgrund wird, weil du stellst fest, nur weil dein Partner das lebt, heißt das nicht, dass du das für dich integrieren kannst, sondern es muss aus dir selbst herauskommen. Und das ist uns aber durch Coaching einfach gelungen. Und Tanja hat mir das immer wieder gespiegelt, hat mir das als Vorbild gezeigt. Und nur ein Vorbild zu haben reicht nicht, sondern du musst es natürlich für dich selber integrieren, du musst die Arbeit selber machen, gucken, was steht dir da im Weg. Tanja hat natürlich gleich viel parallel gelernt, nur andere Dinge von mir oder durch mich. Und deshalb kann ich einfach immer nur sagen, Beziehungscoaching ist für mich die wirksamste Form der persönlichen Weiterentwicklung. Und deshalb bin ich Beziehungscoach, weil ich finde, am Ende geht alles auf Beziehungsfragen oder läuft alles auf Beziehungsfragen hinaus und du kannst deinen Partner oder deine engsten Menschen emotional gesehen, die in deinem Leben sind, einfach genau dafür nutzen. Und deshalb komm gerne in meine Mastermind-Gruppe, 5. November geht's los. Ganz wenige Plätze sind noch frei. Aber wenn es mehr sind, können wir auch theoretisch eine zweite Gruppe aufmachen. Insofern bisschen Zeit versetzt, also kannst dich sozusagen, wenn es zu viele sind, Warteliste fürs nächste Mal. Ich freue mich wahnsinnig, dich auf einer sehr intensiven Art und Weise da begleiten zu dürfen, wenn das was für dich ist oder du Fragen hast, du kannst auch ein Infogespräch ausnahmsweise dazu bei mir buchen. Findest du alles auf unserer Website www.dasneuewir.com. Alright. Ich hoffe, ich habe dir einige Impulse mitgeben können für dich, dass du für dich erkennst, was dich vielleicht noch zurückhält, bestimmte Entscheidungen zu treffen oder dir ein tieferes Verständnis davon gibt, wieso du gerade das hast, was du hast, damit du es aus Fülle heraus für die Zukunft neu gestalten kannst. Schreib mir gerne per Mail, per Instagram, Direct Message, was du aus der Folge mitgenommen hast. Ich freue mich wahnsinnig von dir zu hören, weil das ist ja, wozu ich diese ganze Arbeit mache oder wozu wir diese Arbeit machen, dass du davon was hast, für dich was verändern und verbessern kannst. Insofern sind wir dir sehr dankbar, wenn du dich meldest, wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns gerne 5 Sterne, abonniere unseren Podcast, wo immer du ihn hörst, empfehle ihn weiter an Freunde und Bekannte. Und dafür ganz herzlichen Dank. Alles Liebe und bis nächste Woche. Dann wieder mit Tanja.